In den kommenden Wochen sollen die Mitgliedstaaten der WHO über deren Pläne zur Reform des Pandemievertrages und der internationalen Gesundheitsvorschriften abstimmen. Eine Zustimmung dazu käme einer Entmündigung souveräner Nationalstaaten gleich. Über die Gefahren dieser Entwicklung diskutierten kürzlich bei einem WHO-Symposium in Zürich namhafte Persönlichkeiten vor einem großen Publikum. Auf eins war auch dabei und befragte Referenten und Teilnehmer. Professor Dr. Stefan Hockerts ist studierter Biologe und habilitierte sich für die Fächer Pharmakologie und Toxikologie. Später war er auch als Unternehmer tätig. Bereits im März 2020 hatte er die staatlichen Corona-Maßnahmen scharf kritisiert. Beim WHO-Symposium in Zürich hielt er einen beachtenswerten Vortrag. Ich habe mich mit Professor Stefan Hockerts über die neuesten Gefahren durch die WHO unterhalten.
Professor Dr. Hockerts, Sie haben einen inspirierenden Vortrag gehalten, der lohnenswert ist, in Gänze ausgestrahlt zu werden. In diesem Interview wollen wir uns auf das Wesentliche beschränken. Was würde Ihrer Meinung nach die Folge sein, wenn die beiden WHO-Vorhaben umgesetzt werden könnten?
Ich habe das in meinem Vortrag schon gesagt. Letztendlich ist es der Verlust der Souveränität der Menschen. Gar nicht mal. Natürlich verliert die Regierung ihre Macht. Deshalb wundere ich mich so, dass Regierungen, der Bundesrat, der Nationalrat oder auch in Deutschland oder auch in Österreich, die Regierungen dem zustimmen. Das ist eine Selbstentmachtung. Und das ist ja was ganz Neues auf dieser Welt. Aber was ich viel schlimmer finde, ist eben, dass dem Volk die Souveränität entnommen wird. Im Sinne einer WHO, die ganz eigene Interessen verfolgt. Sie ist nicht gewählt. Sie ist nicht, ich kann mich nirgendwo beschweren. Ich kann sie nicht abwählen. Es ist ein Unternehmen, was getrieben ist von Privatpersonen. Wir wissen das, Gates und wer auch immer dahinter steckt, Gavi, die ganz, ganz eigene Ziele verfolgen. Es wäre das Ende einer Demokratie und es wäre das Ende einer Souveränität.
Sie haben in Ihrem Vortrag auch von ganz konkreten kriminellen Handlungen gesprochen und Sie haben bewusst auch die Kameramänner aufgefordert, jetzt wachsam zu sein, weil Sie haben es bewusst reingesprochen. Mhm. Es handelte sich um kriminelle Handlungen. Was sind Ihrer Meinung nach die wesentlichen kriminellen Handlungen?
Muss man ein bisschen ausholen, ganz, ganz kurz, was ich eigentlich gemacht habe und mache. Ich bin Biologe, ich habe auch Medizin gemacht. Ich habe dann mich 1994 selbstständig gemacht mit einem Unternehmen, was präklinisch berät, also die Vorklinik in der Entwicklung von Arzneimitteln. Und als ich dann, das können Sie sich vorstellen, 2021 sah, was da auf den Markt kam, mit welchen eigentlich nicht vorhandenen Datensätzen, bricht einem eine Welt zusammen. Da fragt man sich, was habe ich die letzten 30 Jahre gemacht? Und es ist tatsächlich so, dass wenn wir so ein Produkt vor 2020 so auf den Markt gebracht hätten, wären wir im Gefängnis gelandet. Zu Recht. Und das sind kriminelle Handlungen. Keine Präklinik, keine vernünftige Klinik, keine Untersuchung der Substanz hinsichtlich Pharmakogenetik, Pharmakodynamik, keine Dosisfindung. Und das ist tatsächlich kriminell im Sinne des Arzneimittelgesetzes. Das ist ein Straftatbestand.
Verlassen wir mal die WHO. Und die Corona-Maßnahmen beschäftigen uns mit möglichen Folgen. Worauf könnte der Anstieg der Krebserkrankungen in vielen Ländern der Welt zurückzuführen sein, Ihrer Meinung nach?
Ja, Tumorerkrankungen sind generell multifaktoriell. Das müssen wir einfach sehen. Es kommen Schadstoffe dazu. Es kommt natürlich ein geschwächtes Immunsystem dazu. Es kommen psychogene Faktoren dazu. Wenn ich glaube, eine Tumorerkrankung zu bekommen, dann kann ich die bekommen. Wenn ich glaube, dass ich diese Tumorerkrankung überstehe, und das ist Psychoneuroimmunologie, dann kann ich die überstehen. Also ich glaube, dass da ein großer Faktor ist zwischen Psyche, Nervensystem, Immunsystem. Ich habe das in meinem Vortrag angesprochen, dass das Immunsystem quasi wie ein DDoS-Angriff ständig angegriffen wird durch ganz verschiedene Arten von Spike-Proteinen. Das ist sicher ein Faktor. Aber da wir ganz ehrlich sein müssen, dass Tumorerkrankungen immer multifaktoriell sind, können wir das nicht monokausal zurückführen. Die Gentherapie spielt aber mit Sicherheit eine ganz entscheidende Rolle dabei. Das sehen wir im zeitlichen Zusammenhang und ganz wichtig, wir sehen es im Zusammenhang, dass in Ländern, in denen deutlich und stark gentherapiert wurde, wir gerade diese Turbokrebs auch wieder extrem sehen. Die Ursache für Krebs und die Ursache für Tumorerkrankungen herauszufinden, ist immer ein kriminalistisches Stück. Und wir müssen bereit sein, und das ist auch ganz wichtig, das sage ich auch mal ganz bewusst, wir müssen auch bereit sein, alle Möglichkeiten in Betracht zu ziehen und dann abzuwägen, welche Rolle spielte diese Gentherapie.
Welche Rolle, um bei den Begriff gleich zu übernehmen, spielten denn die Medien Ihrer Meinung nach in den vergangenen fast 4 Jahren?
Die Medien kann man nicht sagen. Wenn wir sagen, die öffentlich-rechtlich finanzierten Medien, wenn wir die ansprechen, dann waren sie keine vierte Macht mehr im Staat. Sie haben ihre Aufgabe völlig verloren, allerdings nicht erst seit 4 Jahren. Ich beobachte das schon viel länger, dass in letzter Konsequenz die Medien, die wir öffentlich finanzieren, die Massenmedien, nicht mehr die kontrollierende Macht oder die kontrollierende Funktion haben, wie sie eigentlich wahrnehmen sollten. Jetzt bin ich aber sehr glücklich, sitze ja bei Ihnen bei Auf 1, jetzt bin ich ja sehr glücklich, dass eben eine Parallelgesellschaft entstanden ist. Übrigens eins meiner Lieblingsworte geworden, dass wir eine Parallelgesellschaft haben, die entstanden ist, wo wir festgestellt haben, dass es alternative Medien gibt. Das Wort finde ich gar nicht so gut. Ich finde Parallelmedien viel schöner. Und diese Parallelmedien, die haben hervorragende Arbeit gemacht. Die klären auf. Dazu gibt es in Österreich welche, es gibt in Schweiz. In der Schweiz sage ich immer gerne so hoch zwei zum Beispiel unterwegs sind, die ähnlich arbeiten wie Sie, ganz schlecht finanziert und große Sorgen haben. Und mein Appell ist eigentlich, das gilt auch für Auf 1, mein Appell ist eigentlich, die Bürger zahlen ohne zu muckeln. Diese GEZ heißt das in Deutschland. Ich weiß jetzt leider nicht, wie es in Österreich heißt. In der Schweiz heißt es Serafee. Ohne zu mucken zahlen die für die großen öffentlich-rechtlichen Medien ein Geld, ohne zu fragen, ohne zu hinterfragen. Die meisten sagen, ach, ich gucke da gar nicht mehr hin. Ich halte es viel wichtiger, dass die Menschen in die Lage gesetzt werden, kleine Beträge in diese Parallelmedien hineinzustecken, um letztendlich das zu machen, was wir gerade haben. Den Aufbau einer Parallelgesellschaft im Medienbereich. Dringend notwendig. Dringend notwendig.
Eine Reform des Öffentlich-Rechtlichen würde das vielleicht zur Folge haben. Da müssen wir einfach mal die nächsten Wahlen abwarten. In Thüringen hat ja ein möglicher neuer Ministerpräsident schon angekündigt, dass er diese Verträge aufkündigen würde. Aber gehen wir jetzt mal nach Frankreich. Dort wurde ein neues Gesetz erlassen, das unter Strafe stellt, wenn man gegen die Geninjektionen vorgeht, beziehungsweise diskutiert. Wie beurteilen Sie dieses Gesetz und kommt das möglicherweise auch in andere Länder?
Maulkorb. Und zwar Maulkorb nicht nur für Menschen auf der Straße diskutieren, sondern ganz wichtig Maulkorb für die Wissenschaft oder für Wissenschaftler. Wenn dieses Gesetz sich tatsächlich in Frankreich durchsetzt, dann ist das natürlich ein Zeichen der Schwäche dieser Young Global Leaders. Sie müssen Wahrheit verbieten, weil sie mit Wahrheit nicht klarkommen können. Wie kann ich Wahrheit verbieten, indem ich sie unter Strafe stelle? Und das Finden der Wahrheit wird ja schon unter Strafe gestellt. So gesehen, ja, es ist ein weiterer Schritt in die Gängelung, es ist ein weiterer Schritt, Diskussionen, Diskurs, den wir ja immer haben wollten, jetzt ganz einfach zu verbieten und unter Strafe zu stellen. Typisch Macron, kann ich nur sagen. Und es wird sich natürlich, da bin ich fest von überzeugt, in Deutschland willkommen aufgenommen werden. Das sehen wir ja, es gab mal diesen Herrn Wieler, Sie erinnern sich an diesen Tierarzt, der hat einen ganz entscheidenden Spruch gesagt, diese Maßnahmen dürfen nicht hinterfragt werden. Das wird jetzt in ein Gesetz gegossen. In der Schweiz, kann ich mir vorstellen, wird sich Widerstand rühren. Ich schätze die Schweiz sehr, ich bin jetzt seit 2,5 Jahren hier. Es ist ein Volk, was sich, ich sag's jetzt mal in meiner Sprache so, das Maul nicht verbieten lassen wird.
Es wäre meine Abschlussfrage gewesen. 2021 haben Sie sich entschieden, Deutschland den Rücken zu kehren, sind in die Schweiz gegangen. Wie ist es Ihnen seither hier ergangen in Switzerland?
Ich sag mal so, ich wache jeden Morgen auf, irgendwo im Berner Oberland, und bin dem Herrgott dankbar, und das meine ich auch so ernst, wie ich sage, bin dem Herrgott dankbar, dass er mich hier runter hat fallen lassen. Ja, wir sind gut aufgenommen worden, wir sind willkommen aufgenommen worden, wir dürfen unsere Meinung sagen. Noch ist das so, wir haben ja hier eine Demokratie, die auf dem Volk fußt, also der Souverän ist noch vorhanden. Es gibt Volksabstimmungen, es gibt Veranstaltungen, die wir durchgeführt haben. Ich habe 2022, 2023 jedes Jahr über 50 Vorträge gehalten. Und ich glaube, dass viele, viele Menschen mir auch zugehört haben, gelernt haben. Sieht man an der heutigen Veranstaltung, wie man begrüßt wird. Und das freut mich natürlich auch ein Stück weit, dass all das, was wir getan haben, Sinn und Zweck hatte. Dass das sicher auch über die Grenzen der Schweiz geht. Aber man lässt uns hier wirken in den Grenzen, die wir zu respektieren haben natürlich in einem Land. Und das ist gar keine Frage. Ich bin Gast hier, fühle mich aber hier sehr wohl.
Kurze Abschlussfrage mit der Bitte um kurze Antwort. Glauben Sie, dass die 2 WHO-Vorhaben tatsächlich erfolgreich umgesetzt werden?
Antworten Sie mit Ja oder Nein. Das ist die Chat-GPT-Frage. Ich befürchte ja. Wir kämpfen dagegen. Wir sind wirklich, wir gehen einen Schritt nach dem anderen voran. Ich denke schon, dass so wie in vielen Entscheidungen auf der Corona-Ebene diese Entscheidung getroffen wird. Sie wird aber auf Dauer nicht umsetzbar sein.
Herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch und Ihnen weiterhin alles Gute.
Dankeschön, ich danke Ihnen.
In der Corona-Zeit sorgten zahlreiche Untersuchungen und Gutachten zur angeblichen Überlastung des Gesundheitssystems für Aufregung. Auch der Dschungel an Informationen in Bezug auf Auswirkungen von Corona-Erkrankungen und mRNA-Impfungen stellte selbst Experten vor die schwierige Aufgabe einer korrekten Auswertung. Diese unklare Faktenlage nahm der Programmierer und Datenanalyst Tom Lausen zum Anlass, sich selbst in diese Materie zu vertiefen und die Daten auszuwerten, um einen Überblick über die Lage zu bekommen. Beim jüngsten WHO-Symposium in Zürich war auch Tom Lausen Referent auf 1 war dabei und hat sich dort mit ihm unterhalten.
Herr Lausen, die 700 Teilnehmer hier beim WHO-Symposium in Zürich waren etwas überrascht, als sie gesagt haben, in meinem Vortrag geht es heute nicht um Zahlen. Zahlen sind alle schon genannt worden. Sie haben sich der künstlichen Intelligenz zugewandt. Welchen Nutzen, welchen Risiko sehen Sie in der KI?
Also der Nutzen ist ganz klar, dass die Antworten, die man von der KI bekommt, ungefähr so lauten wie aus dem Bundesministerium für Gesundheit oder von Herrn Wieler oder von Herrn Lauterbach oder von jedem, der sich nicht tiefergehend informiert hat über die Zahlen. Und damit habe ich natürlich eine gute Vorstellung, welche Fragen ich stellen muss, um diese Antworten, ich sag mal, in einer gewissen Zeitersparnis zu umgehen. Also der Nutzen ist eigentlich eine riesige Zeitersparnis. Würde ich eine Frage stellen, dann kriege ich eine ausweichende Antwort. Die kriege ich auch von ChatGPT, aber in der nächsten Sekunde. Bei Herrn Lauterbach kriege ich sie in einem Monat. Und ich könnte dann eine Nachfrage stellen und dann hätte ich 2 Monate später, wenn überhaupt, eine Antwort. Das kann ich mit ChatGPT viel schneller. ChatGPT ist so trainiert, dass sie im Grunde die identischen Antworten gibt wie Herr Lauterbach. Oder Herr Lauterbach gibt die identischen Antworten wie ChatGPT, das ja trainiert wird von tausenden Trainern weltweit, die darauf ausgerichtet sind, der UN-Agenda 2030 und der Ziele der UN-Agenda 2030 zu folgen und bloß nicht dagegen zu verstoßen. Antworten dürfen dagegen nicht verstoßen. Und das tut Herr Lauterbach natürlich auch nicht. Dem hat er sich ja verschrieben. Und insofern habe ich natürlich eine riesige Zeitersparnis, weil ich Nachfragen stelle, die dann auf einmal zu Fragen führen, die Herr Lauterbach auch nicht mehr vernünftig beantworten könnte.
Sie haben die Zuschauer im Grunde genommen auch aufgefordert, sich intensiv damit auseinanderzusetzen, weil es kommt wirklich auf die Fragestellung drauf an.
Ja.
Ist das auch ein Thema in dem Buch, das Sie gemeinsam mit Ihrer Frau Ulrike geschrieben haben, die Untersuchung, um was genau geht es?
Es geht darum, dass die künstliche Intelligenz, ich mache da immer Anführungszeichen drüber, die künstliche Intelligenz führt uns eine heile Welt vor. In dieser heilen Welt haben RKI und Paul-Ehrlich-Institut, also insbesondere in Deutschland und auch Bundesregierung, alles richtig gemacht. Und wenn Sie aber, so wie meine Frau und ich, 1000 Fragen und mehr im Büro liegen haben, die von der Regierung beantwortet wurden und diese Antworten sich ansehen, dann kommen Sie als Analyst selbst zu dem Schluss, das stimmt nicht überein mit der heilen Welt und mit der angeblichen Wahrheit, dass diese Maßnahmen alle nötig waren, zum einen, und dass die Impfungen in Anführungszeichen wieder wirksam gewesen sind, denn das sind sie nicht, und dass die Arzneimittelüberwachung der Nebenwirkungen und der Todesfälle, dass die ordentlich überwacht worden sind. Auch das stimmt nicht. Ich habe diese Schreiben alle, habe dann mit der heilen Welt gesprochen. Ich hätte also auch mit dem Paul-Ehrlich-Institut sprechen können oder mit dem RKI oder mit dem BMG. Und das haben wir natürlich auch gemacht. Und wir haben dann Antworten bekommen, die sagen, nee, das Paul-Ehrlich-Institut hat alles richtig gemacht. Und dann haben wir nach und nach die Antworten als PDF hochgeladen in die künstliche Intelligenz, immer in Anführungszeichen. Und die hat das dann zusammengefasst und festgestellt, dass die offensichtlich selbst große Versäumnisse zugestehen. Und das würde ich als Datenanalyst natürlich niemals in die Öffentlichkeit bekommen können, sodass wir hier eine Art Befragung Staatsanwalt versus eloquenter Sachverständiger vorgenommen haben. Und dieser eloquente Sachverständige, der versteht wahrscheinlich mehr als Herr Wieler oder als irgendeiner im Paul-Ehrlich-Institut, denn der hat mehr Daten. Und der gibt uns auf einmal Antworten und sagt, oh Gott, so heil ist diese Welt ja doch gar nicht. Denn wenn ich diese Schreiben heranziehe, die zum Beispiel Herr Zichutek unterschrieben hat, der Leiter des, oder Herr Wieler oder Herr Lauterbach, wenn ich solche Schreiben dann auf einmal hochlade und ChatGPT, also die künstliche Intelligenz, sieht, dass da Versäumnisse in großer Vielfalt sind, dann kommt ChatGPT zu dem Schluss und sagt, die haben das sehr schlecht gemacht und haben große Versäumnisse gehabt und hätten niemals diese Impfung weiterführen dürfen.
Sie wären ja ein prädestinierter Kronzeuge in einem möglichen Prozess der Verantwortlichen. Was wären dann die Konsequenzen?
Also zunächst einmal sollten wir Schritt für Schritt überhaupt denken. Und zunächst einmal war es ja so, dass Herr Wieler und Konsorten ihre Geschichte erzählen konnten im Fernsehen und die Leute haben zugehört, die Gerichte haben zugehört und haben gesagt, also wenn die das sagen, dann ist das super. Dann endete das alles, nachdem die Bevölkerung langsam gemerkt hatte, irgendwie hier endet das, wieso machen die immer noch Maßnahmen? Im Übrigen, was kaum jemand weiß, in Schweden wurde schon am 1.4.2022 ein Gesetz beschlossen, nachdem Corona bzw. Covid-19 als nicht mehr für die Bevölkerung gefährliche Krankheit festgelegt wurde. Das war der Zeitpunkt, wo alle medizinischen Mitarbeiter sich noch impfen lassen mussten. Also das war eigentlich genau der Zeitpunkt, wo die schon gesagt haben, ist nicht mehr gefährlich. Und alleine aus solchen Umständen hat die Bevölkerung gemerkt, hier stimmt was nicht. Aber eben nicht so zahlreich. Und dann jetzt kommen die Untersuchungsausschüsse. Einer war jetzt in Brandenburg. Dort hat, wenn ich das richtig im Kopf habe, die AfD-Partei in Brandenburg diesen Untersuchungsausschuss initiiert. Und nun haben wir gesehen, wie es auf einmal aussieht, wenn Herr Wieler dort sitzt oder jemand vom Paul-Ehrlich-Institut und schwierige Fragen beantworten muss. Dann helfen nur noch der Vorsitzende, der von der CDU war, der dann versucht, diese Fragen zu verbieten, oder ein Aufpasser, wie im Fall von Herrn Wieler, der aus dem Bundesministerium für Gesundheit, aus der Abteilung 6.1 kommt, Herr Rottmann-Grossner für Gesundheitssicherheit. Nur solche Leute helfen denen dann noch. Und ich finde, wenn wir jetzt nur noch einen Schritt weitergehen, ohne Aufpasser, ohne Vorsitzenden, dann haben wir eine 1:1 Befragung und dann werden wir, die RKI-Files belegen das ja jetzt schon, und dann werden wir eine Aufarbeitung haben, die belegen wird, dass diese Maßnahmen alle nicht zulässig gewesen sind, und zwar ausnahmslos.
Sie haben die RKI-Files gerade selbst erwähnt. Wenn man Tom Lausen an seiner Seite sitzen hat, dann muss man da natürlich nachhaken. Sie haben ganz interessante Erkenntnisse gewonnen, auch wenn die RKI-Files brutalst geschwärzt waren. Gibt es irgendeinen neuen Status quo, den Sie uns mitteilen können?
Ja, also eine ganz interessante, das ist jetzt eine kleine Nebensache. Ich weiß nicht, das steht auch in dem Buch drin. Es geht um die Frage der Dashboards. Das ist ein sehr interessantes Thema. Und zwar gab es ja relativ früh, schon am 18. März 2020, wurden auf einmal diese schwarzen Dashboards mit den Infektions- und Todeszahlen wurden ins Leben gerufen vom RKI. Und damals haben mein Bruder und ich schon über die Rechtsabteilung des RKI versucht, anordnen zu lassen, kann man nicht unterscheiden zwischen an Corona gestorben und mit Corona gestorben. Da haben die uns quasi ausgelacht und gesagt, nee, da haben sie gar keine Anordnungsbefugnis zu und deswegen machen wir, was wir wollen. Und dann haben wir gefragt, wer ist denn eigentlich der Auftragnehmer, der dieses Dashboard programmiert hat, und haben festgestellt, dass es die Firma Esri in Deutschland ist. Esri ist eine Firma, die Geoinformationen auf Karten verarbeitet weltweit. Der Inhaber ist Jack Dangermond. Der ist wiederum Milliardär in Amerika und ist in dem Giving Pledge Club von Bill Gates. Der hat mindestens in 70 Ländern dieses Dashboard kostenfrei gespendet. Gleich am Anfang. Daraufhin haben wir das RKI gefragt, ob sie eine Ausschreibung gemacht haben. Und da haben sie geantwortet, nein, hätten sie nicht gemacht, müssten sie auch nicht, war ja so eine schlimme pandemische Lage. Und die haben auch außerdem gar nichts genommen und deswegen war das quasi konkurrenzlos und auch zulässig. Ein europäisches Ausschreibungsverfahren musste nicht gemacht werden. Wir hatten nämlich gefordert, dass man dieses Dashboard übersichtlicher, so wie in Belgien, macht. Aber da haben sie gesagt, da haben sie gar keine Anordnungsbefugnis und aus dem Grund alleine schon müssen wir gar nicht auf sie hören. Wir hoffen, wir konnten ihnen helfen. Das war die Anforderung der Rechtsabteilung des RKI. Und in den RKI-Files kommt jetzt raus, dass man offensichtlich erstmalig Esri einen Auftrag gegeben hatte, mehrere hundert Stunden zu programmieren. Das hat mein Bruder und mich wieder interessiert und so haben wir über die Bundesregierung erfragen lassen, wie hoch ist denn das Auftragsvolumen und gab es dafür dann eine Ausschreibung, denn das hätte sein müssen. 306.000 hat Esri verdient, obwohl sie ja ursprünglich kostenlos eingestiegen sind, haben sie dann doch 306.000 Euro laut Bundesregierung letzte Woche, haben die das ausgesagt, haben die bekommen. Und jetzt werden wir natürlich überlegen, ob da entsprechende Verfahren notwendig sind, um dieses Ausschreibungsverfahren zu rügen und möglicherweise dem RKI die Verantwortlichkeit dafür anzugeben. Also das kann ja so nicht sein. Also
der Lausen Family entgeht nicht.
Nein, natürlich nicht.
Was sind Ihre nächsten Projekte? Was steht auf Ihrer Agenda?
Naja, also die Aufarbeitung und wie man das heute hier auch sieht, ist im Grunde genommen das Wichtigste. Wir sehen ja, dass so Leute wie Frau Alena Büchs, die ist ja die Vorsitzende des Ethikrats, das, was sie da tut, hat mit Ethik aus meiner persönlichen privaten Sicht gar nichts mehr zu tun. Denn sie hüpft ja auch in ihrer Meinung hin und her und das sollte ein Ethikratsvorsitzender natürlich überhaupt nicht tun. Mir ist nicht klar, ob alle anderen Ethikratsmitglieder überhaupt sie vernünftig finden und mögen, aber das werde ich wohl auch nie erfahren. Dennoch sind die Stellungnahmen, die sie abgibt, teilweise menschenverachtend gewesen, nämlich die Aussage, dass Menschen, die ungeimpft sind, nur noch basale Teilhabe haben sollten, wobei basal für mich das erste Mal in meinem Leben als Wort mir irgendwie in die Ohren gekommen ist. Und nachdem ich es nachgeschlagen habe, ich hatte eine ungefähre Vorstellung, hieß es, basal heißt, sie dürfen möglicherweise noch ins Rathaus und sie dürfen noch Strom bekommen. Supermarkt und so weiter gehört theoretisch erstmal gar nicht so zu den basalen Grunddingen dazu. Das hat sie vielleicht nicht in dieser Schärfe gemeint. Aber die Tatsache, dass, und das habe ich ja auch in meinem Vortrag hier heute gesagt, dass solche menschenverachtenden Aussagen kommen, um einen Impfdruck aufzubauen, der ja immer freiwillig und informiert sein sollte. Und insbesondere mit dem Wissen, was in dem Buch steht, dass Paul-Ehrlich-Institut und so weiter uns im Grunde angelogen haben, dass sie gründlich gearbeitet hätten. Das haben sie nicht. Mit diesem Wissen darf natürlich eine Ethikratsvorsitzende nicht die Menschen dazu drängen, auf angeblich ethische Grundlagen solidarisch zu antworten. Das war falsch. Und dafür möchte ich gerne, dass sie befragt wird, und zwar ohne Vorsitzenden, ohne Aufpasser, sondern sie muss 1:1 antworten. Wir haben ja schon ein paar Interviews von ihr gesehen, wo sie rumstammelt und sagt, ihr Medien, ihr wisst alle ganz genau, ihr haltet besser die Klappe, ihr habt ja alle mitgemacht. Also so sinngemäß hat sie das ja schon gesagt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sie gibt eine ganz schlechte Figur als Ethikratsvorsitzende und ich wäre für eine sofortige Ablösung als Ethikrätin. Vielleicht sollte man ihr eine andere Position anbieten, bei was ganz anderem, aber da möchte ich mich jetzt auch noch nicht zu äußern endgültig.
Also die Aufarbeitung treibt Sie an. Hinsichtlich der WHO, aus diesem Grunde sind Sie heute hier in Zürich. Was glauben Sie? Kurze Antwort bitte. Schafft es die WHO, ihre Vorhaben erfolgreich umzusetzen?
Ja, ganz klar. Das mögen Sie nicht hören, aber die werden natürlich erstmal formal alles das tun. Und die schaffen einfach Fakten, ja, das machen auch alle mit. Wir haben ja heute auch in meinem Vortrag vielleicht gehört, dass unsere Politiker, die Verträge mit der WHO schließen, aus meiner Sicht komplett verfassungswidrig handeln und aus dem Amt entfernt werden müssten, die solche Verträge unterschreiben mit der WHO oder schon unterschrieben haben. Denn eine Organisation, die weltweit provoziert, dass Überreaktionen gegen Menschengruppen entstehen. Eine solche Organisation darf nicht mit Verträgen durch Regierungen in die Welt kommen, also oder gefördert werden. Verträge dürften niemals mit dieser Organisation gemacht werden, bis hin sie nicht ordnungsgemäß arbeitet. Wenn sie jetzt die Regierung aufgefordert hätte, in der 2G-Zeit zu sagen, nee, Leute, ihr dürft Ungeimpfte hier nicht diskriminieren. Die sollen eine Impfentscheidung selber treffen. Ansonsten sind das halt ganz normale Menschen und ihr lasst sie gefälligst in Ruhe ihre Entscheidung treffen. Das haben sie nicht getan. Damit sind die sozusagen Provokateure von Überreaktionen durch, was wir alles gesehen haben. Menschen sind Sozialschädlinge, die sich nicht impfen lassen. Menschen gehören weggesperrt, wenn sie sich nicht impfen lassen. Und was wir alles Abscheuliches gehört haben, es ist wirklich so abscheulich. Oder sie dürfen nur noch basal teilnehmen oder sie müssen zu Hause eingesperrt werden. Wenn wir Omikron nicht bekommen hätten, denken wir das mal konsequent zu Ende. Dann würden wir alle nicht mehr in unseren Wohnungen wohnen dürfen. So will ich das mal vorsichtig formulieren. Und es gab sogar einen Professor für Sozialwissenschaften, der am Panikpapier von der Regierungsseite aus mitgearbeitet hat, Herr Professor Dr. Bude. Herr Professor Dr. Bude hat nämlich indirekt darüber nachgedacht, die Ungeimpften nach Madagaskar zu schicken, hat dann aber den Schluss gezogen, man könne die Ungeimpften ja nicht nach Madagaskar schicken. Und wer in Wikipedia nach dem Madagaskar-Plan schaut, wird feststellen, dass dieser für mich abscheuliche Mann eine Sache gesagt hat, die dazu führen könnte, dass ein Vergleich mit der damaligen Zeit, der Nazi-Zeit gezogen wurde, wo man 4 Millionen, wenn ich das in Wikipedia richtig gelesen hatte, 4 Millionen Juden nach Madagaskar schicken wollte. Dieser Plan ist zum Glück niemals weitergedacht worden. Aber wenn ein solcher Mann das heute gegen Ungeimpfte aufgreift, dann müsste normalerweise die Staatsanwaltschaft oder die Generalstaatsanwaltschaft oder sämtliche Antisemitismusbeauftragten mit roten Lampen über dem Kopf diesen Mann anzeigen. Und darauf warte ich.
Unsere Zuschauer haben heute wieder einmal feststellen dürfen, wie profundes Wissen bei Tom Lausen vorherrscht. Wir werden also weiterhin aufklären und wenn die Entscheidung getroffen ist, möglicherweise zur Gegenwehr schreiten. Haben Sie herzlichen Dank für Gerne. Dieses interessante Gespräch. Gerne.